Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Apoplausch-Folge. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Tom Bellatz. Viele von euch werden ihn sicherlich kennen. Tom ist Herausgeber von Apotheke ad hoc, einem Branchenportal, das wir täglich nutzen. Außerdem gründete er El Pardo Medien, unter dessen Dach zahlreiche spannende Angebote wie PTA in Love und der Podcast Nur mal so zum Wissen entstehen.
Lieber Tom, wir haben dich jetzt kurz vorgestellt, aber wir übergeben dir jetzt gern das Wort. Stell dich unseren HörerInnen doch einmal kurz selbst vor.
Das ist aber nett. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Also ich bin Tom Bellatz, eigentlich von Hause aus mal irgendwann Journalist gewesen, dann kurz in der PR und dann habe ich vor ein paar Jahren mit dem lieben Patrick Holstein zusammen einen Apotheker El Pardo gegründet. Und ihr habt schon gesagt, wir machen eine ganze Reihe von spannenden Produkten, insbesondere für Apothekerinnen, Apotheker, PTA, PKA. Aber auch für die ganze Pharma- und Apothekenbranche im deutschsprachigen Raum. Und das bekannteste ist sicherlich Apotheke ad hoc oder natürlich auch PTA in Love oder die Apothekentour. Ja, und da haben wir sehr viel Freude dran, dich ganz besonders. Und jetzt freue ich mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du bei uns bist. Und bevor die viele Fragerei losgeht, wir haben einige Fragen an dich. Frage, die wir allen unseren Gästen stellen: Was verbindest du mit Apotheke vor Ort?
Ja, mit Apotheke ad hoc, Entschuldigung, also sage ich neu, mit Apotheke vor Ort verbinde ich natürlich, also mehr als nur ein Berufsbild oder auch mein Berufsbild, sondern tatsächlich, dass einem Tag für Tag geholfen wird. Also das ist sowas, dieses niedrigschwellige Angebot, das ist ja ein viel besungenes Wort am Ende. Das heißt halt, dass du ohne Ansehen von Person oder von was auch immer einfach auch, dass dir geholfen wird, dass du ankommen kannst. Das ist eine Form von Safe Space, finde ich, den es braucht in einer Gesellschaft. Und dieses Apotheken als Erkennungszeichen sagt dir halt immer, hier wird dir geholfen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Insbesondere spürt man auch gerade in unsicheren Zeiten, braucht es solche verlässlichen Orte, und das ist für mich immer schon Apotheke und insbesondere Apotheke vor Ort gewesen.
Jetzt ist ja auch schon ganz viel Apotheke gefallen. Also es geht, wie ihr hört, offensichtlich darum. Aber Tom, was uns interessiert, wie hat das denn damals bei dir so angefangen? Also wie bist du denn in die Apothekenwelt gerutscht? Bist du da reingerutscht? Geplant? Erzähl doch mal.
Geplant, das war geplant, genau, das war geplant. Nee, also reingerutscht irgendwie schon Ende der 90er Jahre. Also es gab tatsächlich eine Zeit vor eurer Geburt, Ende der 90er Jahre, da bin ich tatsächlich auf Jobsuche gewesen sozusagen. Das war ganz spannend. Und eines dieser Jobangebote war von der Pharmazeutischen Zeitung, Eintritt in die Chefredaktion. Die suchten jemanden. Und ich damals als Medienschaffender, ich hatte keine Ahnung, was die PZ ist, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich wusste schon durchaus, was Apotheke und Arzneimittelversorgung ist. Und ich fand das dann eigentlich ganz spannend. Und abgesehen davon haben sie auch relativ gut bezahlt. Und dann bin ich da in den Markt eingestiegen und habe dann gemerkt, muss man dazu sagen, erstens, wie spannend das ist. Und gleichzeitig auch, wie wenig sich Medien damals dafür interessierten. Also Journalisten, auch später dann in Berlin, als ich dort war, die interessierten sich für Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, keine Ahnung, für Verteidigungspolitik von mir aus sogar, aber Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, das interessierte viele nicht, weil man das einfach so hinnimmt, dass das da ist und dass das weiter existiert. Das fand ich toll und dann hat mich das so begeistert, dass ich dann immer weitergemacht habe. Naja, und dann habe ich dann eben gemeinsam mit Patrick El Pardo vor fast 20 Jahren gegründet und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie man insbesondere online, aber auch in Live-Erlebnissen mehr tun kann für die Branche.
Ja, sehr cool. Das hört sich sehr gut an. Genau, du hast eben schon gesagt, du bist da so reingerutscht. Hat sich deiner Meinung nach irgendwas verändert mittlerweile so, dass mehr Gesundheitspolitik in den Medien ist, dass darüber berichtet wird, schlussendlich auch deinetwegen, aber denkst du, das wird auch von der Gesellschaft jetzt besser anerkannt?
Naja, es ist, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also es wird schon deutlich mehr berichtet, aber das liegt daran, dass wir viel mehr Medienkanäle haben, die wir heute konsumieren. Also ne, Ende der 90er, ganz ehrlich, da war das Internet gerade so upcoming, weit entfernt von allem, kein iPhone oder sonst irgendwas in der Nähe. Also dass wir bewegen uns in anderen medialen Zeiten und das in einer Gesellschaft, die sich grundsätzlich mehr um ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden auf die eine oder andere Weise kümmert. Und das führt dazu, dass die Themen rund um Gesundheit, Wellbeing, was auch immer, dass die, glaube ich, einfach größer und präsenter, insbesondere auch in sozialen Netzwerken geworden sind. Ob es ein größeres Verständnis für die Themen rund um Gesundheit und Soziales gibt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und das merkt man ja auch gerade schon wieder in den politischen Räumen und Debatten, was da gegeneinander ausgespielt wird. Ich glaube halt, das Herzstück von Gemeinschaften und von Gesellschaften ist die soziale Balance sozusagen. Und das braucht es im Gesundheitswesen. Man hat früher, es gibt so einen Spruch, den fand ich immer bezeichnend, die Armen erkennt man an ihren Zähnen, beziehungsweise, dass sie nicht haben. Und das ist so ein Klassiker irgendwie. Und das heißt eigentlich, wir versuchen, die Menschen so zu versorgen, dass sie gleich sind. Und ich glaube nicht, dass es so weit ist, dass es dieses Bewusstsein in der Breite gibt, sondern dass sich da schon in dieser Gesellschaft immer noch zu viele Leute selbst am nächsten sind. Also insoweit, ja, es hat sich irgendwas geändert, aber vielleicht noch nicht in die richtige Richtung.
Okay, den Eindruck tatsächlich teile ich auch, muss ich sagen. Also jetzt aus heutiger Sicht. Und war das deine Intention, dann Apotheke ad hoc, also dieses Branchenportal zu gründen, um da mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken?
Ja, ich glaube halt, also man muss fairerweise sagen, wir waren ja damals, also ich war bei der Pharmazeutischen Zeitung und die eine absolute Daseinsberechtigung auch heute sicherlich noch hat. Das war damals ein sehr, sehr starkes, genauso wie die DRZ seinerzeit, gedrucktes Fachmedium. Die erschienen halt beide donnerstags und ich fand es in einer Zeit, in der Gesundheitsthemen immer wichtiger sind, aber auch zum Beispiel Apotheken und wir hatten damals weit mehr als 20.000 Apotheken mit auch schon mehr als 150.000 Menschen, die dort arbeiten, dass man mehr Informationen braucht einfach in so einem Berufsstand als nur einmal die Woche. Das reichte einfach nicht. Das kam mir absurd vor in einem Land, in dem es schon seit Jahrzehnten die Tagesschau gab, in dem es Online-Medien gab und. Also ich fand, da muss mehr passieren. Und da gab es auch gesundheits- und arzneipolitisch ja durchaus seinerzeit das Bemühen, die Märkte zu ändern. Das heißt, Celesio, ein früherer Konzern, hatte Doc Morris gekauft und hat vor dem Europäischen Gerichtshof ja das Thema Fremdbesitz adressiert. Und das waren wirklich ein Big Fight. Und da merkte man, da braucht es halt einfach Informationen, Einordnung und das möglichst häufig. Und das ist wichtig. Es ist auch wichtig für Apothekenteams, im Übrigen auch für Angestellte, zu wissen, was ist los? Also wie reden andere über einen? Was denken Ärztinnen und Ärzte? Was ist in der Branche los? Welche Unternehmen machen sich an? Aber natürlich sind auch Studien und ist die hehre Pharmazie ganz wichtig. Aber wenn wir an den HV-Tech denken und die Arbeit dort, und an die Themen, mit denen die Menschen auch jeden Tag ankommen, dann braucht es auch immer Bezugspunkte. Und die bietet nicht nur eine Tageszeitung oder tagesaktuelle Medien, auch Online-Medien, sondern die brauchen auch Fachportale. Und das war für uns tatsächlich der Treiber, Apotheker Talk zu gründen.
Das hätte ich dich nämlich jetzt gefragt. Habt ihr damals zusammengesessen und dann gesagt, einmal die Woche reicht nicht, lass uns was Eigenes machen? Also wie kommt man dazu, zu sagen, wir gründen das jetzt. Also gründen ist ja auch generell immer so ein spannendes Thema. Hat man sich dann einfach getraut damals und dann gesagt, wir probieren das einfach mal.
Ja, das ist so. Also wir haben heute in unserem Unternehmen haben wir so ein paar Werte definiert und einer ist davon Hashtag Mut. So, und ein anderer ist Hashtag Veränderungsbereitschaft. Und ich glaube, das macht uns aus, das macht Patrick und mich auch aus und weite Teile unseres Teams, dass wir uns halt immer überlegen, wie kann man es anders machen. Und es ging gar nicht darum, damit zu sagen, das wird ja häufig gerade in Deutschland dann oft so wahrgenommen, dass man sich gegen jemand anderen stellt. Mhm. Das ist ja Quatsch, sondern man macht einfach nur ein neues, ein anderes, ein zusätzliches Angebot. Das muss sich dann im Wettbewerb oder wie auch immer behaupten natürlich. Und das hat Apotheker Talk auch eine Zeit gebraucht, bis wir diese signifikante Reichweite hatten. Aber ja, wir haben tatsächlich zusammengesessen und haben überlegt, wie kann man das besser machen? Weil meine Wahrnehmung war eben auch, ich hatte jeden Tag, ich war ja Korrespondent dann auch in Berlin und ich war jeden Tag wirklich zum Teil auf 5, 6, 7 Terminen. die ich besucht habe. Das waren Hintergrundgespräche, Pressegespräche. Das war ja, man muss fast sagen, Prähybrid sozusagen. Das heißt, du bist in Berlin, bist du dir permanent im Live begegnet, abends irgendwelche Veranstaltungen. Und ich dachte dann immer, okay, und jetzt schreibe ich das dann habe ich einen Redaktionsschluss in der Woche, einmal einen Dienstagsredaktionsschluss, damit das dann donnerstags erscheint. Zum Teil also eine Woche später, als der Termin war, das fand ich unangemessen. Mhm. Also einfach, ich dachte dann so, da müssen die Leute doch das müssen die früher wissen. Also ganz profan. So, und das ist so eine journalistische Triebfeder dann eben auch, die da in einem sozusagen spricht.
Und wie würdest du sagen, ist das alles in den Apotheken, also die ganzen Portale, wo wir den Zugang zu haben, ist das eher ein Miteinander oder hast du das Gefühl, es ist ein Gegeneinander oder man existiert einfach?
Du meinst jetzt die Portale
genau, ich wollte jetzt keine genauen runterrattern, aber wie du das so einschätzt.
Es gibt ja eine Reihe von Anbietern und das ist auch gut so. Ich glaube tatsächlich an Medienvielfalt. Also es bringt ja gar nichts zu sagen, dass wir jetzt die einzig Wahren werden. Also für uns ist zum Beispiel wichtig, dass wir unabhängig sind. Mhm. Ja, und da fragen mich ja manchmal, was heißt das für dich, unabhängig, so ein großes Wort? Das heißt zum Beispiel, dass ich unabhängig bin, dass ich mir nicht sagen lassen muss von irgendeinem Besitzer, was ich hier zu schreiben habe und was nicht. Das ganz einfach. So, das ist wichtig. Ich glaube, da haben wir eine gewisse luxuriöse Position uns erarbeitet, dass wir uns das leisten können. Da eine gewisse Klarheit und Deutlichkeit und auch in Kauf nehmen, da ab und zu jemanden auf den Schlips zu treten oder worauf auch immer. Und mir geht's gar nicht, also klar gibt's da schon mal ein gegenseitiges Gestichel oder so, man geht aber auch kollegialiter miteinander um. Also man kennt sich seit vielen Jahren dann und man begegnet sich, klar steht man im Wettbewerb, aber das ist auch okay, so wie Apotheken ja übrigens auch in Städten oder wo auch immer im Wettbewerb zueinander stehen. Ja, dann kann man trotzdem kollegial und fair miteinander umgehen oder sich sogar, Stichwort Lieferengpässe, auch zuweilen schon mal aushelfen. Ja, da muss man daran denken, warum macht man das nochmal eigentlich? Und also ich kann das wirklich für uns sagen. Klar ist es wichtig für uns, dass wir zum Beispiel wirtschaftlich durchkommen. Klar, natürlich, man muss sich Journalismus auch leisten können, auch insbesondere unabhängigen Journalismus. Auf der anderen Seite war es nie unser Grund. Unser Grund war immer, wir wollten selbstständig unabhängig sein. So, und wenn du dann noch einen Impact lieferst, dass du Leute informieren kannst über das, was in Berlin, im Markt, sonst wo passiert, dann ist es das Beste, was einem passieren kann, finde ich.
Jetzt hast du eben auch noch gesagt, auf den Schlips getreten. Gibt es denn da irgendeine bestimmte negative Erfahrung, die du da irgendwie im Zusammenhang mit Apotheke ad hoc oder mit Apotheke erlebt hast, die dir irgendwie so hängen geblieben ist? Oder?
Ach, viele. Also ja. Das könnte ich weiß gar nicht, ne? Viel fein, viel eher. Das ist aber normal, das kennen Publizierende und wenn man halt ein deutliches Wort pflegt, auch der Politik zum Beispiel gegenüber, aber auch Unternehmen gegenüber. Ich weiß, wir sind gestartet, da bekamen wir wöchentlich vom Celesio-Konzern und von Doc Morris eine Abmahnung. Und die Abmahnungen, die waren nicht irgendwie hier so 200 Euro oder so, sondern die waren halt zum Teil, weiß ich nicht, da steht dann plötzlich so eine Zahl wie 250.000 Euro, ja, so. Mhm. Und dann denkst du so, verdammt, also warum? Und die wollten uns einfach mundtot machen. Also das passiert Publizierenden auf der ganzen Welt. Das gibt's auch tatsächlich in Gesellschaften wie in Deutschland und sonst irgendwie. Das an sich ist übrigens gar nicht schlimm, solange man sich zu wehren weiß. Und das haben wir dann getan. Das war sehr kräftezehrend, aber auch später dann... ja, dann passiert es einem eben, dass man mal dran ist, weil andere der Meinung sind, man hätte zum Beispiel zu viel Reichweite, zu viel Macht oder was auch immer und dann soll die beschnitten werden. Es gibt die Fälle, dass dann Menschen, die sich für sehr wichtig halten im Berufsstand, nicht mehr mit einem reden, dass man keine Interviews bekommt oder die kommen nicht auf die Veranstaltung, zu denen man einlädt. Das nehmen wir eigentlich eher entspannt. Also ich glaube, da denken andere mehr drüber nach als wir selber.
Okay, und das ist heute jetzt noch so.
Das ist heute noch so, ja. Und das ist auch, ja, aber damit haben viele zu tun. Also das ist das ist jetzt kein besonderes Merkmal, aber das ist der Umgang mit Medien hat sich dramatisch geändert. Und das ist nicht nur den rechten Parteien geschuldet, die gerne natürlich für sich in Anspruch nehmen, die einzig wahre Meinung da zu postulieren. sondern es tun auch viele andere. Ja, also man muss das natürlich auch, ich war ja selber bei der PZ, da ist der Herausgeber, die Abda, ist doch nun klar, du hast ja diese Branchenzeitung, die jede Woche erscheint, damit du auch deine Position natürlich in den Berufsstand tragen kannst. Da wird das zuweilen als störend wahrgenommen, wenn es dann andere Meinungen oder andere Berichterstattung gibt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde, das müssen alle Beteiligten aushalten, das müssen auch wir aushalten, im Übrigen. Das ist auch der Job von Publizisten, das auszuhalten. Ja, aber es ist auch okay.
Verrückt, verrückte Medienwelt. Aber ja.
Aber wir haben es ja im Vergleich zu anderen Märkten, Branchen oder auch Ländern, ist das hier alles sehr leichtfüßig immer noch. Also das, ich bin da durchaus bewusst unterwegs. Klar, ärgert es mich manchmal auch so ein bisschen, aber auch nicht zu lange. Also man muss auch noch wissen, in welchem Habitat man hier so unterwegs ist und wie angenehm das Leben und das Publizieren hier immer noch ist.
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du unseren Podcast verfolgst oder ob du vielleicht auch mal die Folge zur Apothekentour gehört hast.
Und ja, ich weiß, dass ihr da gewesen seid.
Genau, okay. Ja.
Leider nur Christina.
Ja, Christina habe ich ja im Candyland gesehen von PTR in Love, glaube ich.
Ja, da haben wir ein paar crazy Aufnahmen gemacht, ja. Okay, nee, aber das wäre jetzt auch so das Nächste, an das ich denken würde, weil du auch Veranstaltungen war jetzt kurz Thema. Apothekentour versus Expo Farm. Ich weiß, das ist jetzt mal ein harter Satz oder so. Aber ich glaube, es hat der ein oder andere auch im Kopf und wir denken uns jetzt mal, wir fragen das mal. Darf man das vergleichen oder magst du einfach mal so ein bisschen Hintergrund zur Apothekentour erzählen?
Ja, klar. Also zunächst mal darf man immer alles vergleichen. Ob es richtig ist, ist die andere Frage oder ob es irgendwo hinführt. Ja. Aber natürlich, also du bist ja jetzt auch nicht die Erste oder ihr seid auch nicht die Ersten, die Frage stellen. Ja, klar.
So? Okay.
Ja, das passiert durchaus, ne?
Die also wollte ich jetzt nicht Podcast. Sagen.
Ihr könnt es rausschneiden, ne? Wenn es, ihr seid die Ersten gewesen, ihr seid die Ersten. Nein. ja, also nochmal, ich finde immer, es ist Platz für, das ist ein sehr, sehr großer Markt, das ist ein großes Land, da ist Platz für verschiedene Angebote. So. Dass natürlich diejenigen, die schon da sind, es nie so gerne sehen. Das ist übrigens bei Apotheken auch so. Also wir haben ja Niederlassungsfreiheit. Das heißt, dass eine Apotheke sich nie freut, wenn zwei Straßen weiter oder in derselben Straße eine andere aufmacht. Am besten, wenn es noch eine Approbierte war, die jetzt sich selbstständig macht oder ein Approbierter. Das kennen wir auch. Das ist auch so gewesen. So, und bei uns ist es aber so, dass wir ein ganz anderes Konzept haben. Also die Expo Farm die kenne ich selber. Die habe ich zum ersten Mal 1998 tatsächlich besucht. Ich kenne die in verschiedenen Varianten und Darreichungsformen sozusagen, aber seit ein paar Jahren, die pendelt halt zwischen Düsseldorf und München. Punkt. So. Und bei der Apothekentour haben wir eben aus den Erfahrungen, die wir selber als Aussteller gemacht haben, mit den Daten, mit den Zielgruppen, die wir angesprochen haben, haben wir eben seinerzeit mit unseren knappen Budgets, die wir hatten, überlegt, okay, wir wollen eigentlich alle irgendwie erreichen in Deutschland und das geht halt eher nicht, wenn du immer nur in München oder in Düsseldorf bist. Punkt. So. Und dann haben wir uns da ein Konzept überlegt. Dann haben wir uns hingesetzt, so wie wir uns damals überlegt haben, wie kriegen wir es hin, Menschen mit dann Apotheker ad hoc häufiger zu informieren als nur einmal wöchentlich. Haben wir uns hingesetzt, überlegt, haben mit Industriepartnern gesprochen und haben uns die Apothekentour ausgedacht. Punkt. So schlicht ist es. Und jetzt muss man allerdings dazu sagen, das ist gar nichts Neues, weil wenn du zum Beispiel Hersteller fragst, und die kennt ihr auch natürlich als PTA, es gibt viele Hersteller, die Jahr für Jahr auch bei euch in der Nähe in eurer Stadt oder in eurer Region dann mit ihrem Vertriebsteam vorbeikommen und die Produkte erklären und beschreiben oder die Seminare anbieten in Hotels oder wo auch immer. Und das heißt, die touren schon längst. Da kenne ich einige von den großen OTC-Herstellern, die wirklich dutzende Veranstaltungsorte haben. Das heißt, das ist nichts Neues. Was wir allerdings gemacht haben, wir haben sozusagen gesagt, lasst uns doch diese Kräfte bündeln, diese Marken zusammenbringen und lasst uns die doch ins Zentrum rücken, weil auch es ja hieß, dass zum Beispiel viele OTC-Hersteller wollen ja zur Apotheke vor Ort. Jeder hat immer gesagt, seit Jahren heißt es, ja, wir müssen zu den Apotheken gehen und so. Und ich finde das auch richtig. Ja, wir erleben heute zum Beispiel, dass die Apothekenteams kaum noch Zeit haben. Apothekenzahl sinkt, Frequenz steigt, Außendienst findet kaum noch Termine in den Apotheken. Ja, wir haben Personalmangel und, und. Also es ist echt hardcore gerade. Und da denke ich, du musst aber trotzdem diese Angebote schaffen regional, ja, dass du nicht 5 Stunden fährst oder noch übernachten musst oder sonst irgendwie. Und es spricht alles nicht gegen die Expo-Pharm, das will ich deutlich sagen. Die Expo-Pharm hat mit Sicherheit absolut ihre Daseinsberechtigung. So, und genauso haben es aber auch solche regionalen Formate, wie wir sie entwickelt haben, wo es auch darum geht, und auch hier wieder, ja, einfach ein Safe Place zu schaffen, weil nur das Apothekenteam dort reinkommt. Das heißt, das ist ein Ort für Apothekerinnen, Apotheker, PTA, PKA, PharmazieingenieurInnen, Punkt. So, und da geht es nicht darum, dass B2B gemacht wird oder ja, dass so Menschen wie ich, die sagen, ich bin im Herzen Apotheker, auch da reinkommen, ja, sondern wir wollen dort einen Ort schaffen, der einfach auch dem Team die Möglichkeit gibt, auch in einem Raum voller Wertschätzung und so gesehen zu werden und sich zu informieren. So, und sich eine Meinung zu bilden, von mir aus auch. Und wenn das gelingt, ist es gut, aber es ist jetzt, es war für uns kein Wettbewerbsthema. Das muss man vielleicht deutlich dazu sagen.
Aber ich glaube tatsächlich, dass ihr das auf jeden Fall geschafft habt, weil ich glaube, euer Vorteil ist mit der Apothekentour definitiv, dass ihr alle Berufsgruppen abholt und sich alle wohlfühlen, aufgehoben fühlen, wertgeschätzt fühlen. Und ich glaube, das ist ja bei der Expo ein totaler Nachteil leider, was aber nicht heißt, dass sie, wie du schon sagst, keine Daseinsberechtigung hat. Aber ich glaube, die Apothekentour hat da doch einen deutlicheren Vorteil, gerade für PTA und PKA.
Ja, weißt du, bei uns sind tatsächlich, du siehst das auch, ich genieße das sehr. Also ich kann das auch sagen, ich bin bei fast jedem Termin dabei gewesen, auch in diesem Jahr wieder, das ganze Wochenende. So. Und für mich ist das Schönste, am Anfang immer da zu stehen, wenn die Leute ankommen so und die sind so in freudiger Erwartung. Ja, wenn die Teams ankommen. Und der Unterschied, wir haben das ja erst zum dritten Mal gemacht in diesem Jahr. Also wir haben erst im Mai 22 zum ersten Mal, sind wir erst losgezogen, weil wir in der Pandemie ja nicht konnten. Also wir wollten eigentlich 20 starten. Ging ja nicht dann. Haben wir 2 Jahre gewartet. Dann sind wir dann irgendwann losgegangen. Und für mich ist echt immer das Schönste dazu stehen. Erstens am Anfang, wenn die Menschen kommen und sich so freuen. Und im dritten Jahr hat man das noch mehr. Es kommen immer noch viele, die zum ersten Mal da sind. Über 40% sind zum ersten Mal da gewesen in diesem Jahr. Aber ein Teil war schon da und die wissen dann direkt, ah ja, da ist der Check-in und so, und dann Jacke müssen wir abgeben auf jeden Fall, brauchen wir nicht, und auch keine Taschen, keinen Rucksack und so. Also du merkst schon, die wissen das. Die freuen sich. Ja, und die freuen sich auch, wenn die als Team kommen, ein gemeinsames Erlebnis zu haben. Die haben, das muss ich ja sagen, ne, uns Journalisten, das lieben wir ja sehr an den Apothekenteams, dass die meisten echt gut organisiert sind. Ja, also die haben so schon vorhin einen Plan, die wissen schon, wer guckt, also zu welchem Stand will man gehen, wen muss man auf jeden Fall besuchen, welchen Vortrag will man anschauen und so. Das fand ich schon immer super und das ist bei der Apothekentour halt auch so. Und dann gibt's noch einen Moment, der immer sehr schön ist. Ich cruise ja auch manchmal einfach so durch die Halle und guck so, läuft alles klar. Also es interessiert mich halt auch, sind wir so wertschätzend unterwegs, wie wir es sein wollen, überall. Und dann aber auch, wenn du dann am Ausgang stehst und die Leute sind da echt dann im Schnitt, weiß ich nicht, 3,5, fast 4 Stunden gewesen, was krass ist im Schnitt. Und einige auch den ganzen Tag und kommen, dann sind echt erschöpft und dann kriegen sie noch diese 6 Kilo Goodie-Bag und die freuen sich. Aber ich habe zum Beispiel einen Fall gehabt jetzt in Bochum, da war wirklich eine zierliche Person dabei. Die hatte die Tasche so im Boden hinter sich hergeschleift. Ja, da ist dann einer von unseren Leuten auch hin und hat ihr so ein bisschen geholfen. Dann kam noch eine Kollegin dazu mitgetragen. Aber du hast einfach gemerkt, die waren alle so happy, die hatten einen tollen Tag. Und das zum Beispiel, Rheinländer, da geht mir das Herz auf. Also das kann ich wirklich sagen. Also da geht es ja jetzt auch gar nicht um Geschäft oder sonst irgendwie. Aber natürlich freue ich mich, wenn unsere Kunden happy sind, wenn mein Team happy ist. Aber wenn du da so viele 1000 Gäste hast, die da einfach rausgehen, die sagen, ja, ich komme jedes Jahr auf jeden Fall wieder und das war das Beste. Und das ist auch schön. Also mehr brauche ich nicht. Das ist also Weihnachten, Ostern zusammen und Kinder kommen wieder.
Jetzt waren wir eben schon bei verschiedenen Berufsgruppen. Wie siehst du denn die Zukunft der verschiedenen Berufsgruppen in den Apotheken vor Ort?
Jetzt vielleicht auch mal zum Thema PTA und Abda würde ich jetzt einfach mal reinwerfen, weil das jetzt hier auch gerade ein paar Mal angesprochen wurde. Vielleicht ist auch die Perspektive ganz interessant, wenn du magst.
Also grundsätzlich glaube ich, hat Apotheke sowie Arzneimittelversorgung eine große Zukunft. Also man darf sich auch nicht so leicht aus dem Tritt bringen lassen von Lauterbach und Debatten darüber und so. Manchmal, wenn man das ja so wahrnimmt, denkt man, oh Gott, das Ende des Abendlandes oder so. Das ist Quatsch. Ich glaube, es gibt den Bedarf an Veränderungsbereitschaft. Das betrifft auch die Berufsgruppen. Also selbst zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das, weil es nur ein Job ist? Das gibt's auch. Punkt. Ja, aber es gibt auch Leute, die sind, so wie ihr ja auch, die sind empathisch, die machen das unglaublich gerne, die wollen Impact leisten, die wollen Menschen helfen, die wollen im Team arbeiten und. Also gibt's ganz viel. Und die wollen sich im besten Fall auch selber weiterbilden, weiterentwickeln und sozusagen Arzneimittelversorgung der Zukunft machen. Ich glaube, das zeichnet die Berufsgruppen aus. Und jeder auf ihre Art, da gibt's unterschiedliche Qualifikationsmerkmale, das ist so. Das heißt aber nicht, dass das sich nicht verschieben, sich nicht verändern kann. Und was die PTA angeht, ich finde immer, es gab sowas, eine relativ despektierliche Beschreibung dafür. Und die hat mich auch immer gestört. Das ist die Beschreibung von der kleinen Apothekerin. Ja, also das war, glaube ich, eigentlich gar nicht so falsch gemeint. Aber was da drin steht, ist natürlich irgendwie sowas, ja, wenn ich es positiv sage, verniedlichendes. Aber das soll es ja eigentlich gar nicht sein. Es soll eigentlich heißen, da haben wir jemanden, der kann den Job irgendwie auch im HV. Ja, die gibt 80% der Rezepte, werden von PTA bedient. Aber die kriegt halt ein paar tausend Euro weniger. Und aufs Jahr gerechnet noch ein paar zehntausend weniger. Und ich finde das fehlerhaft, weil es nicht auf Chancen ausgerichtet ist. Und das ist was natürlich die Debatte gerade gezeigt hat, auch in den letzten Monaten. Und es ging gar nicht, ich glaube schon, dass auch Karl Lauterbach, Teil des BMG, da so ein bisschen mit gespielt haben und auch so ein bisschen Gift geträufelt haben. Und trotzdem haben sie im Prinzip nur eine Debatte, die unterschwellig schon lange geführt wurde und die da ist, einfach nur benutzt. Und das ist eine Debatte, die nennen wir sie mal die verfasste Apothekerschaft, die ABDA, mit all ihren Konstruktionen, mit all ihrer Macht, natürlich nie hat führen wollen, weil das ist eine Apothekerorganisation. Das ist eine Standesorganisation der Apothekerinnen und Apotheker. Das ist nicht falsch, die hat ihre Daseinsberechtigung, Punkt. Dass die aber nicht zwingend die Interessen der PTA vertritt, kann ich auch nachvollziehen. Ja, und das ist so. Ja, insoweit, glaube ich, gibt es da den, und der Organisationsgrad verändert sich auch. Die Zahl der Selbstständigen nimmt dramatisch ab. Also auch die Bedeutung übrigens angestellter Apothekerinnen und Apotheker wird ja auch größer. Und auch von PTA und auch von PKA, die kann auch größer werden. Ich glaube, dass die ABDA eine sehr, nennen wir sie mal, etwas wohlwollend historische Position hat, die sie schnell hinterfragen sollte. Weil ich glaube, es ist eine Chance, PTA zu entwickeln und sie nicht halt klein zu halten.
Das stimmt schon. Hast du da konkrete Vorstellungen, was man da für die PTA tun kann?
Ich bin nun wirklich kein Profi. Ne? Ich sage immer aus Spaß, ich bin im Herzen Apotheker. Ich könnte auch sagen, ich bin im Herzen PTA. Die Wahrheit ist natürlich, dass man, das fängt ja an bei der Ausbildung, bei der Art und Weise, wie Ausbildung gemacht wird. Ja, und natürlich hat man sich da in der Vergangenheit viele Jahre mit beschäftigt, hat man eine Entscheidung getroffen, hat das novelliert. Aber am Ende muss man sich doch fragen, wenn ich doch sehe, dass ich auch junge Menschen nicht zwingend begeistern kann für den Beruf, den sie eigentlich interessant finden. Das ist aber ein spannendes. Also zunächst mal gibt es ein Grundinteresse an dem Beruf, aber die Rahmenbedingungen begeistern die Leute nicht, holen die nicht ab, sind vielleicht auch nicht zeitgemäß, weil sie nicht schnell genug in die Praxis kommen zum Beispiel. In einigen Regionen ist das ja möglich, ich glaube im Saarland unter anderem. Aber die Frage ist, wie schaffe ich es, junge Menschen, die sich beispielsweise für den PTA-Beruf begeistern, schneller in die Praxis, schneller in die Apotheke, die Bindung zu erhöhen, damit die Kräfte, das Vertrauen zu erhöhen in ein Team, schneller eine Integration hinzubekommen, ist ein wichtiges Thema. Ich weiß, wie oft darüber debattiert wird und wenn man ehrlich ist, auch in Apothekenteams darüber, wenn dann die jungen angehenden PTA in die Apotheke kommen, ja, und dort ihre Zeit haben, was die alles nicht können. So, ja, also natürlich nimmt man die positiv auf und klar, aber die Wahrheit ist auch, dass sich immer häufig beklagt wird, was denen fehlt. Und ich glaube, das würde sehr viel geringer ausfallen, wenn man früher eine Heranführung wagen würde und damit auch die ganze Ausbildung noch mehr an die Praxis herangeführt wird. Zumindest wenn es um die Apotheke geht. Weil faktisch ist es ja heute so, dass die PTA eigentlich für die Tätigkeit in der Apotheke ausgebildet wird. So. Und wenn das doch wirklich so ist, dann muss halt, glaube ich, diese Zusammenführung von Theorie und Praxis in der Realität viel früher stattfinden. Aber das wird ja verhindert.
Ja, merke ich auch. Und glaube ich, kann ich mich auch noch selbst dran erinnern, nach meiner Ausbildung, dass es mir, glaube ich, gut getan hätte, auch für mein Selbstbewusstsein, wenn ich einfach viel früher in der Apotheke gewesen wäre. Deswegen das.
Wisst ihr, ich kann das, ich bin ja schon ein paar Jährchen älter, aber wie ist es beim Journalisten? Hab Tageszeitung gemacht. So, und Tageszeitungsausbildung, klar hat man immer gesagt, brauchst du irgendein abgeschlossenes Studium, was auch immer, das hatte ich nicht, Studienabbrecher, habe ein Volontariat bekommen, bin dann in ein zweijähriges Volontariat gegangen. Mit allen und Höhen und Tiefen eines, aber da wirst du so reingeschossen, ja, und das ist eine rein praktische Ausbildung, du hast dann auch theoretische Schulungen, was auch immer, alles links und rechts, aber in der Praxis lernst du dann halt das komplette, also das vergisst du nie mehr. Und es geht viel schneller. Und die Frage ist eben zum Beispiel, wenn jemand in die PTA-Schule geht, und es sind ja meistens junge Frauen. So, die allermeisten sind junge Frauen. Mhm. So. Was ist denn eigentlich, wenn die nach der PTA-Schule sagen, es ist mir zu weit entfernt von der Praxis gewesen. Und machen das, was viele auch im Studium machen, suchen sich dann nochmal einen anderen Weg. Oder brechen ab oder so. Kontrollt denn eigentlich einer, warum brechen die ab? Brechen die alle ab, weil die doof sind? Oder brechen die vielleicht alle ab, weil die denken, ich habe mir was anderes davon versprochen?
Ja, das sprichst du wirklich gut an, weil den Teil im zweiten Jahr, wie viele immer wieder erzählen, oder wir merken das auch an unseren PTA-Praktikantinnen, die dann sagen, die Hälfte meiner Klasse ist weggebrochen oder so, die dann gar nicht mehr so weit kommen oder gar nicht mehr in die Zeit der Formulatur in der Apotheke überhaupt kommen, weil sie vorher schon sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ja, muss man sagen. Und deswegen ist das echt ein guter Punkt. Wer kontrolliert sowas?
Genau, ja, aber das ist ja normal, weißt du, wir würden in Online-Betrieben oder auch bei uns bei den Events, würden wir immer schauen, okay, wir haben eine No-Show-Quote, die ist zu hoch, warum ist die so hoch? Dann befragen tatsächlich alle Gäste, wir befragen alle, die da waren, jetzt kommt's, wir befragen sogar die nicht gekommen sind, die 12 oder 15%, warum seid ihr nicht gekommen? Und dann wissen wir, dann sagen die uns entweder, da waren viele krank, ja, oder die Oma hatte plötzlich Geburtstag oder was auch immer passiert ist. Aber der Punkt ist zu fragen. Fragen kostet nichts. Ne? Wie oft in der Apotheke heißt immer dieser Spruch im HV nach dem Motto, wir müssen den Warenkorb noch ein bisschen füllen. Eine Frage geht immer. Aber fangt doch schon bei der PTA-Schule damit an. Genauso übrigens im Pharmaziestudium.
Ja, da kriegen wir ja immer wieder erzählt, dass manche Unis schon eintrichtern, geht nicht in die Apotheke vor Ort. Ne? Haben wir auch live von unseren PJ-Lern
ja, krass, oder? Gehört. Aber warum? Also ich finde wirklich, ne, die Frage ist, das ist ein ganz anderes, das ist ein Metathema. Ne? Wird Arzneimittelversorgung, wie wir sie heute haben, in Zukunft noch finanzierbar sein? Das hat es übrigens immer gegeben, die Debatten, wenn die Kassen leer waren bei der GKV. Also so alle 15 Jahre, es geht ja auch in so Wellen, wird dann wieder die Debatte geführt um Leistungsausschlüsse, ja, so wie wir alle, ne, Brille wird nicht mehr bezahlt, Zähne musst du zusatzversichern, keine Ahnung. Und natürlich wird es da Switches geben und Leistungsausgrenzungen und. Aber die Frage ist, braucht es Apotheken bei der Arzneimittelversorgung? Und dann, wenn ich so in andere Systeme, angelsächsische Art oder so gucke, denke ich, ja, also lass sie mal besser da, wo sie sind. Und nutz sie noch stärker lieber. Für Gesundheit. Und das müsstest du ja auch im Prinzip schon in der PTA-Schule, im Pharmaziestudium ganz früh den Leuten auch wertschätzend klar machen, ey, ihr macht was, das hat einen Wert für die Gesellschaft. Ja, ihr, damit seid ihr wertvoll. Und das muss halt früh ansetzen, das muss man erfahren können, zum Beispiel durch die Arbeit in der Apotheke. Die ist auch stressig, ja. Du stehst dir die Beine in den Bauch, keine Ahnung. Aber wenn du zum Beispiel einer Mutter mit einem Kind, um mal dieses klassische Bild, Mutter mit Kind helfen, ey, das ist ja auch, das schüttet ja Glückshormone aus, wenn man das erlebt. Und solche Fälle gibt es wahrscheinlich viele. Und das sind die, warum man den Job macht am Ende. Und ich glaube, das muss man früh in der PTA-Schule oder wo auch immer dann auch erzählen und auch im Live erleben im besten Fall, um diese Begeisterung zu haben.
Das stimmt, das ist richtig. So, noch ein letztes Thema habe ich für heute. Und zwar, wenn wir gerade so viel bei den PTAs sind, in deinem Podcast, nur mal so zum Wissen, gab es eine ganz tolle Folge über die PTA. Und da ist mir persönlich das Herz richtig aufgegangen und ich glaube, Christina auch. Und allen PTAs da draußen so wertgeschätzt zu werden, gerade weil so häufig von der Abda jetzt auch kam, dass man sich einfach sehr geärgert hat über die Darstellung unseres Berufes und so wenig Wertschätzung dahingehend kam, waren wir sehr glücklich über diese Folge. Und deswegen wollen wir jetzt noch einmal zu deinem Podcast zurück. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Genau, den gibt's jetzt. In 2 Wochen machen wir tatsächlich die 150. Folge. Unglaublich. Also ihr macht ja auch wöchentlich, wir auch. Und also wir, das sind Patrick Holstein und ich. Patrick ist Apotheker. Uns beiden gehört halt El Pato. Und genau, und wir machen diesen Podcast nur mal so zum Wissen. Warum heißt der nur mal so zum Wissen? Das muss man vielleicht dann auch wissen. Weil ich tatsächlich die Eigenart hatte, das habe ich mir jetzt fast abgewöhnt, dass ich in Meetings, die sehr auch darunter leiden, dass ich einen außerordentlichen Redeschwall habe, dass ich dann immer noch mal etwas besserwisserig bei jeder Gelegenheit sage, nur mal so zum Wissen, und dann eben irgendein Fakt hinterher liefere, egal ob der wahr oder weniger wahr ist. Und das hat dann dazu geführt, dass wir den Podcast so genannt haben. Und was wir da machen, ist, wir sprechen meistens über aktuelle Gesundheitspolitik, in der Regel natürlich alles, was um Apotheke und Pharma, früher Jens Spahn, heute Karl Lauterbach, oder bis jetzt Karl Lauterbach. Ich fürchte auch in Zukunft womöglich Karl Lauterbach, wenn wir richtig viel Pech haben.
Ja, aber das ist ja total spannend bei euch im Podcast eben zu verfolgen, eure Sicht darauf. Wenn man, ja, ist es. Also für mich persönlich, wenn man sich gar nicht mehr so viel mit politischen Themen, also jeder sollte das tun, aber jetzt auf die Branche gesehen nicht befasst, dann ist das einfach eine super Empfehlung, da reinzuhören, unbedingt. Also auch eure Meinung da so ein bisschen auch mit anzunehmen. Ich meine, Meinungen ändern sich eh ständig, aber mal eine andere Sicht da drauf. Und das verpackt ihr richtig gut da drin.
Vielen Dank. Und es ist immer super, also eingeordnet. Man hat so ein Gefühl, dass man versteht, um was es geht, und das nochmal aufgearbeitet. Kann ich auch sehr empfehlen.
Ja, das genießen wir auch sehr. Und auch da, und da merkt man, also das manchmal, also wir kriegen ja auch durchaus Hau dafür, und das ist auch okay. Aber auch da leisten wir uns halt diese Unabhängigkeit. Und die können wir da. Also das, ne, Unabhängigkeit muss man sich leisten können und leisten wollen natürlich auch und auch mit den Konsequenzen umgehen. Und das genießen wir aber auch sehr. Also diese Freiheit heutzutage zu haben, auch ein Meinungsbild überhaupt abgeben zu können. Ja, das ist ja in der Gesellschaft, in der wir heute sind, die tut immer so, als ob wir ganz viele Medien und Meinungsformate haben. Ja, und aber das ist uns schon ganz wichtig, und da ganz nah immer an dieser Branche und den Bedürfnissen zu sein. Und das macht auch Hölle viel Spaß. Also das kann ich noch sagen, das könnte ich ewig machen.
Ja. Kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, wenn man euch beiden da so zuhört. Und eure Themen, die nehmt ihr dann einfach spontan aus der Woche? Oder bereitet das jemand von euch vor? Nee, kann man sich das vorstellen?
Ja, wir sind granatenmäßig unvorbereitet tatsächlich. Also wir treffen uns zu einem fixen Termin. Also kurz bevor wir jetzt ich in diese Aufnahme gekommen bin, geschrieben, wann nehmen wir diese Woche? Also wir erscheinen donnerstags. In der Regel sollten wir fürs Team, damit die damit klarkommen, dienstags aufnehmen. Wir nehmen in der Regel aber dann nicht dienstags auf, sondern jetzt auch wieder Mittwoch irgendwie. Und ich bin dann schon halb auf dem Weg zur Apothekentour nach Wien, wo wir in dieser Woche sind, in Österreich. Naja, und dann sprechen wir kurz, und dann sage ich so, und Patchen, also ist ja Patrick, worüber reden wir denn heute? Und dann haben alle schon, dann sitzt das Team schon da, also wie wir gerade auch, ja, und guckt zu. denkt sich wahrscheinlich, ach Gott, sie haben schon wieder kein Thema. Und dann haben wir aber in der Regel so Stichwörter, diskutieren wir so ein bisschen, was läuft oder was stört uns gerade, was befasst uns und was könnte man mal auch aus einer anderen Perspektive beleuchten. Und legen wir einfach los.
Okay, ja. Gibt es dann auch so Momente, wo ihr dann sagt, also du sagst, du genießt das sehr, dass ihr eben sagen könnt, was ihr denkt, wo ihr dann auch mal sagt, nee, können wir nicht machen oder nee, laden wir nicht hoch?
Nee, gab's passiert nicht. Also es gibt, es gibt Formulierungen, einzelne Formulierungen, das ist aber sehr selten. Also wir schneiden ja auch den Podcast nicht. Mhm. Und es sind einzelne Formulierungen, wo du dann kurz sagst, direkt danach nochmal, Regie, das will ich neu sagen. Ja, also wenn du halt so im Redefluss, weiß ich nicht, irgendwas sagst, was nicht hörenswert oder nicht okay ist. So. Aber grundsätzlich ist es das so, hauen wir das raus. Und es soll auch so sein. Es soll halt diese Gesprächsform sein. Ich habe da bedauerlicherweise immer einen höheren Redeanteil. Ich habe es auch vor zwei Podcasts total übertrieben. Aber da warst du, das war nach dem Ende der Koalition irgendwie, da musste alles raus, was ich so angefressen hatte. Und da freue ich mich dann immer. Und da ist der Patrick immer ein dankbares Opfer. Aber wir machen das schon sehr dialogisch und er ist halt, also das muss man einfach sagen, er ist so der Wissende, sage ich immer, also der Apotheker, der auch, ja, da einfach, ich sage auch immer, der hat ein Gedächtnis wie ein Elefant, also der kann sich echt an viele und auch an Namen und Fakten natürlich und auch, wenn es ums Arzneimittel geht und so, an die Details erinnern und hat die drauf. Und ich versuche immer, die Zusammenhänge herzustellen, also wie die Dinge so laufen. Und ich glaube, da spielen wir uns ganz schön die Bälle zu. Das liebe ich sehr mit dem.
Okay, dann würde ich jetzt sagen, vielen, vielen, vielen Dank, Tom, für die Einblicke, dass wir so viele unterschiedliche Themen auch anschneiden durften mit dir und dass du uns so ehrlich und einfach aus dem Bauch raus geantwortet hast. Also es ist eine wirklich sehr hörenswerte Folge. Sowas sollte man eigentlich theoretisch am Anfang von der Folge erzählen. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.